Studiencheck Fachdidaktik für die Praxis. Ein Podcast der Clearingstelle Evidenzbasierte Pädagogik der Qualis, der Qualitäts- und Unterstützungsagentur Landesinstitut für Schule in NRW. Ich bin Oliver Geister, Lehrer und pädagogischer Mitarbeiter an der Qualis.
Und ich bin Johanna Gesang, Referentin an der Qualis. Und heute ist uns Daniel Marc-Eberhardt per Videokonferenz zugeschaltet, den wir ganz herzlich begrüßen. Herr Eberhardt ist Professor für Musikpädagogik und Musikdidaktik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Herr Eberhardt, wie würden Sie sich vorstellen? Was gibt es noch zu ergänzen?
Ja, vielen Dank zunächst für die Einladung. Es gäbe viel zu ergänzen. Es gibt den Daniel Eberhardt als Familienvater, es gibt den Menschen als Musiker, es gibt den Menschen als Wildwasser-Kajak-Enthusiasten. Und insofern bin ich jemand, der auf vielen Hochzeiten tanzt, im sprichwörtlichen Sinne nicht mehr. Ich habe früher sehr viel Musik auch neben dem Studium gemacht. Auch bei Hochzeiten inzwischen verlagert sich das eher so auf die professionelle Bühne.
Wir gehen einmal zurück zum Anfang Ihrer Bildungsbiografie. Wie haben Sie Ihre eigene Schulzeit und da insbesondere Ihren Musikunterricht erlebt?
Ja, also wie man vielleicht an der Dialektfärbung hört, ich komme aus dem süddeutschen Raum, bin im Allgäu aufgewachsen, war außerhalb der Schule zunächst mit Akkordeonspiel und alpenländischer Volksmusik konfrontiert. Und das hat in der 7. Klasse, da komme ich zur Schule, einen kritischen Punkt erreicht. Da war die Luft raus, nicht nur aus dem Akkordeon, sondern auch aus der Auseinandersetzung mit dieser Art von Musik. Und in dem Moment kam ein Mitschüler, der auf dem Klavier Blues und Boogie Woogie spielen konnte. Und insofern war das so eine Initialzündung für meine Schulzeit, dass ich mich ab diesem Zeitpunkt sehr intensiv mit Klavierspielen, mit Blues und Jazz beschäftigt habe. Und die eigene Auseinandersetzung mit Musik, die stand immer mehr im Querstand zu dem, was ich im Musikunterricht erlebt habe. Wir hatten einen sehr restriktiven, sehr konservativen Musikunterricht, ausschließlich orientiert an Volksliedern und sogenannter klassischer Musik. Das Thema Jazz wurde in der 10. Klasse, ich glaube, in 2 Stunden behandelt und dann war es auch wieder schnell weg vom Tisch. Unsere Musiklehrerin war anthroposophisch geprägt, hat dazu auch veröffentlicht über das Verhältnis der Werke Johann Sebastian Bachs zur Anthroposophie. Und mir wurde immer wieder zu verstehen gegeben, dass das, wofür ich musikalisch brenne, eigentlich wertlose Musik ist. Und trotzdem habe ich in der Schulzeit sehr wertvolle musikalische Erfahrungen gemacht, etwa im Schulchor und in den Exkursionen, in den Chorkonzerten, in den Schulkonzerten auch viel positive Verstärkung erfahren durch Mitschüler, durch Lehrer und durch die Auftritte, sodass mich die Musik nicht losgelassen hat. Und mit dem Abitur kam dann sozusagen auch das Musizieren auf öffentlichen Bühnen immer mehr auf die Tagesordnung. Ich habe während der Schulzeit begonnen, in Hotels zu spielen, als Barpianist und in Bands zu spielen. Und das war dann immer mehr Ausgleichen, hat immer mehr Raum eingenommen in meinem Leben, während hingegen der Musikunterricht immer mehr verblasst ist.
Ja, danke für diese spannenden Einblicke an der Stelle. Kann man eigentlich überhaupt professioneller Musiker werden, wenn man nicht schon von früh an außerschulisch musikalisch gefördert wird?
Es gibt Beispiele, da hat das auch ohne eine professionelle außerschulische Förderung gut funktioniert. Das ist oft so die Phase der sogenannten Pubertät, in der junge Menschen ja für etwas zu brennen beginnen. Das kann beim einen der Sport sein, beim anderen sind es vielleicht mediale Dinge oder eben bei den Musikern die Auseinandersetzung mit Musik. Und nun gibt es Musikformen, die lassen sich autodidaktisch ganz gut erlernen, beziehungsweise gehört das einfach mit zu diesen Musikformen im Gegensatz zu so einem klar strukturierten, aufbauenden, ja möglicherweise auch starren Instrumentalunterricht. Und ich persönlich falle genau in so eine Kategorie eines enthusiastischen Autodidakten, der auch aufgrund der Sozialisationsbedingungen im Allgäu, ich bin auf 1050 Metern aufgewachsen, umgeben von Wiesen und bin Einzelkind. Damals gab es auch noch keine digitalen Medien. Mit anderen Worten, ich hatte viel Zeit und Raum, um mich mit dem auseinanderzusetzen, was mich so maßgeblich interessiert hat. Und so ein systematischer Unterricht, der kam bei mir eigentlich erst in der Vorbereitung für das Studium. Ich habe zwar in der Barpiano-Zeit mir klassisches Repertoire selbst angeeignet und da war querbeet alles dabei von den großen Meistern, aber ein genauerer Blick auf die Finger und auf die Interpretation gab es dann erst durch diesen Unterricht und später dann im Studium. Insofern würde ich schon, und das ist Teil meines Empowerment-Gedankens als Musikpädagoge, sagen, dass wir primär eine unglaubliche Lernenergie haben, die man nicht zuvorderst erstmal einem systematischen Unterricht unterordnen sollte, sondern eben dieser Energie auf freien Lauf lassen sollte. Aber vielleicht noch einschränken, es gibt unterschiedliche Lerntypen. Für die einen ist dieser Weg wesentlich besser und für die anderen ist die starrere Führung vielleicht der geschicktere Weg.
Das spiegelt sich auch in Ihrer Forschung wider, was Sie erzählt haben. Ich fand nämlich bemerkenswert, dass Sie sich explizit unter anderem mit der Frage auseinandersetzen, was sich Schülerinnen und Schüler vom Musikunterricht wünschen. Bevor wir auf die Wünsche der Schülerinnen und Schüler eingehen, inwiefern sind denn die subjektiven Meinungen von Schülern überhaupt ein Maßstab, wenn es um die Frage nach konkreten Bildungsinhalten geht?
Das ist sicherlich eine berechtigte und auch immer wieder kritisch diskutierte Frage. Was ich in dieser Frage dick unterstreichen würde, ist das Wort ein. Die Schülerwünsche sollten ein Maßstab sein, aber sie sind nicht der zentrale und nicht der ausschließliche Maßstab für das, was jetzt im Musikunterricht oder auch in anderen Schulfächern stattfindet. Ich komme zu dieser Forderung wahrscheinlich auch aufgrund biografischer Erlebnisse, die ich vorher skizziert habe, nämlich so die Erfahrung, dass Unterricht doch häufig an dem vorbeischrammt, was Schüler an Interessen, an Potenzialen, an Motivationen mitbringen und somit das Unterrichtsangebot eher so auf der Ebene Erfüllung von Bildungsinhalten und Gehalten ruht, als auf dem, was Schüler nun mal mitbringen. Und das Fach Musik zählt, denke ich, schon zu den Fächern aufgrund der hohen Relevanz in der Freizeit, das erstmal motivational sehr stark belegt ist. Es gibt kaum Menschen, die nichts mit Musik anfangen können, die keine Musik in der Freizeit hören. Und gerade Schüler in der Pubertät identifizieren sich ja zum Teil im Hinblick auf Verhalten, auf Sprachcodes, Kleidungscodes, Gruppenzugehörigkeiten sehr stark über Musik. Und machen aber umgekehrt die Erfahrung, dass das, was für sie da so außerhalb der Schule so wichtig ist, in dem Moment weniger relevant wird bis irrelevant, wenn sie die Schwelle in den Musiksaal betreten. Und was ich akzentuieren möchte, ist genau dieser andere Blick. Also Unterricht, wie er aus den Augen der Schüler betrachtet wird. Das ist auch eine zentrale Forderung, die John Hattie in seiner großen Metastudie zur Unterrichtsqualität erhebt. Lehrer sollten lernen, Unterricht aus den Augen der Schüler zu sehen. Das bedeutet nicht, dass ich nur das thematisiere, was sich Schüler wünschen, denn da stößt man ja auch zum Teil an ethische, moralische Grenzen, wenn ich an bestimmte Textinhalte denke. Aber ich würde sowas eben nicht verbannen, sondern je nach Altersstufe, je nach Beziehungsqualität auch zum Gegenstand des Unterrichts machen und diese Brücken wiederum nutzen, um auch Dinge zu thematisieren, die von Lehrerseite in den Unterricht eingebracht werden müssen, um eine breite musikalische Bildung zu ermöglichen.
Also Sie meinen beides, weil ich hätte jetzt auch eingewandt, dass Schülerinnen und Schüler sich sowieso das wünschen, was sie kennen, also wahrscheinlich Popmusik. Und die Schule ist ja vielleicht auch dafür da, den Horizont zu erweitern, indem man sie mit anderen Formen von Musik konfrontiert.
Das sehe ich ganz genauso. Der Musikunterricht ist wahrscheinlich der einzige Ort für viele, in denen dieser Horizont überhaupt geweitet werden kann, in dem Erfahrungen möglich sind, die die Schüler außerhalb der Schule nicht machen würden. Gerade wenn es sich um Schüler aus bildungsbenachteiligten Milieus handelt, in denen ja oft auch ein sehr enger Musikbegriff vorherrscht. Aber es funktioniert eben meiner Erfahrung nach nicht, indem ich diese Erfahrungen schlicht ignoriere und im Unterricht etwas überstülpe, was zu dem Lehrplangedanken stärker folgt als dem, was die anthropogenen Voraussetzungen im Unterricht bedeuten. Ich sehe in der Auseinandersetzung mit beispielsweise mit der Hip-Hop-Kultur, die sich seit Jahrzehnten als zentrale Jugendkultur global hält, eigentlich einen ganz interessanten Ansatzpunkt für alle Lernbereiche des Musikunterrichts. Aber wenn diese Authentizität fehlt, finde ich das äußerst problematisch. Denn die Schüler erleben dann den Musikunterricht als etwas Lebensfremdes, Lebensfernes, was dann unter Umständen auch zu Problemen im Unterricht führt.
Ja, diese Forderung nach einem partizipativen Musikunterricht finde ich absolut nachvollziehbar. Und Sie hatten die Rolle der Lehrkraft angesprochen, denn ich könnte auch nachvollziehen, dass da vielleicht eine gewisse Gefahr für die eine oder andere Lehrkraft bestehen könnte. Denn ich sag mal, eine 50-jährige Lehrkraft kann vielleicht nicht authentisch die aktuelle Hip-Hop-Kultur so darstellen, dass das die Schüler auch so akzeptieren. Das heißt, welche Kompetenzen bräuchte eine Lehrkraft aus Ihrer Sicht?
Das ist zunächst für mich keine Frage des Alters. Es gibt hochengagierte und authentische Lehrkräfte über alle Alterssparten hinweg. Und was hier viel mehr im Vordergrund steht, ist die eigene musikalische Prägung, die Offenheit oder einen anderen Begriff, die eigene Haltung. Also interessiere ich mich für die Musikweiterentwicklungen, interessiere ich mich für die Menschen, die vor mir sitzen, oder interessiert mich vorrangig eben der Musikbegriff und der Lehrplan? Und diese Haltung, die zeigt sich oft schon im Studium. Da gibt es die einen, die eher sozusagen die Sicherheit eines systematischen, klassischen Instruments und Unterrichts benötigen. Und dann gibt es so eher diese Kategorie der Bandmusiker, der Digitalexperimentierer, die ausgehend von einem anderen Musikbegriff und Lernbegriff eben andere Lernkulturen auch erlernt haben und pflegen und weitergeben wollen. Und mit dieser jeweiligen Erfahrung und mit dieser jeweiligen Haltung gehen nun Lehrkräfte in die Schule und tragen diese Gedanken weiter. Und das ist für mich eben keine Frage des Alters, sondern der eigenen Haltung. Kompetenzen ist ein sehr weiter Begriff. Was wir versuchen in der Lehrerbildung, ist, dass unsere künftigen Lehrkräfte mit möglichst viel Musik, und zwar unterschiedlicher Musik aus unterschiedlichsten Kulturen, und damit sind nicht nur Länder gemeint, sondern eben auch Jugendkulturen, Digitalkulturen, konfrontiert werden und mit einem möglichst breiten Musikbegriff, mit einem tiefen, forschungsfundierten Wissen über Musik und deren Vermittlung in die Schule gehen. Sozusagen, damit dem Kompetenzgedanken auch dadurch Rechnung getragen wird, dass die Studierenden etwas lernen, was sie nicht nur in den nächsten 5 Jahren befähigt, das Fach zu unterrichten, sondern dieses sehr, sehr dynamische Fach Musik über die nächsten Jahrzehnte auch mit allen Wandlungen, die da geschehen werden, professionell unterrichten können.
Je nach Alter könnte es ja auch unangenehm sein, einen Wunsch zu äußern. Hätten Sie einen Tipp für Lehrkräfte, wie man die Schülerinnen und Schüler nach ihren Wünschen fragt?
Eigene Forschung dazu habe ich nicht, aber es deckt sich mit meinen Erfahrungen als jemand, der seit 2002 in der Lehrerbildung tätig ist und viele Einblicke in Praktika gewonnen hat, im Kontakt ist mit ehemaligen Studierenden, mit Referendariatserfahrungen. Die Schüler gehen in den Musikunterricht, und das muss man nun mal nicht nur zur Kenntnis, sondern auch ernst nehmen, mit einer ähnlichen Erwartungshaltung wie in den Kunstunterricht. Nämlich, wir dürfen etwas machen. Das ist ein praktisches Fach, und Musik bedeutet in erster Linie Musik machen mit der Stimme, mit Instrumenten. Und wie Sie vorher schon gesagt haben, die Vorstellungen sind wahrscheinlich zu 97% popmusikalisch geprägt, was die Musikpraxis betrifft. Und daneben gibt es eben auch den in der Freizeit vorrangigen medialen Konsum von Musik. Man hört ja nicht mehr nur Musik, sondern man sieht audiovisuell Musik über YouTube und andere Kanäle. Und ich finde das also gar nicht verwerflich, dass die Schüler mit so einer Vorstellung in den Musikunterricht kommen, sondern ich finde, das ist ein hervorragender Ausgangspunkt, um über Musik ins Gespräch zu kommen. Und ich lerne da auch regelmäßig dazu über meine Kinder und die Kontakte zu den Studierenden und in die Schulen. Da kommen die Schüler mit Wünschen, bei denen sagt man vielleicht von dem Hintergrund eines Musikstudiums erstmal, ach, so ein trivialer Song, ach, so ein Mist, was soll ich dann damit im Musikunterricht? Und da hilft mir jetzt meine Sozialisation als Bandmusiker enorm, weil ich dann oft auf die Gestaltung des Hintergrundes achte und dann plötzlich was entdecke fürs Klassenmusizieren, zum Beispiel Patternstrukturen oder interessante kleine Melodielinien, die es ermöglichen, so einen Song mitzurealisieren mit einer Klasse. Dann habe ich sehr schnell auch Vorstellungen, wie ich sowas arrangieren könnte mit 30 oder mehr Schülern. Und dann gibt es immer noch die Ebene des Textes, die eine ganz eigene Tür aufmacht. Also ich entdecke auch in der aktuellen Popmusik viele Ansatzpunkte für einen schülerorientierten Musikunterricht, und von dort aus finde ich dann auch Brückenschläge in das, was uns auch wichtig sein könnte, etwa in der klassischen Musikgeschichte, in der Musikpsychologie, Musiktheorie oder wo auch immer es sonst so in den Lehrplaninhalten hingeht.
Wir haben uns für diese Podcast-Folge ein kleines Experiment ausgedacht. So wie Lehrkräfte, wie wir gerade gehört haben, ihre Schülerinnen und Schüler nach ihren Wünschen fragen sollten, haben wir das dieses Mal mit unseren Hörerinnen und Hörern gemacht. Das heißt, wir sind in die Schule gegangen und haben Musiklehrkräfte gebeten, ihnen eine Frage zu stellen. Wir präsentieren ihnen nun einige dieser Fragen und bitten sie dazu, kurz Stellung zu nehmen. Hier ist unser erster O-Ton.
Ich unterrichte seit 8 Jahren Musik an einer Gesamtschule und erinnere mich, dass meine Fachleitung damals sagte, wir sollten in jeder Musikstunde Musik hören lassen, Musik machen lassen und Musik analysieren mit den Schülern. Wie stehen Sie dazu?
Ja, was damit ja betont wird, ist eine Verschränkung verschiedener Lernbereiche. Man kann nicht Musik machen, ohne Musik zu hören. Also insofern lassen sich, finde ich es gut, und das entspricht ja auch aktuellen Lerntheorien, dass musikpraktische Tätigkeiten Ausgangspunkt von musikalischen Lernprozessen sind, weil sich über Musikpraxis auch ästhetische Erfahrungen machen lassen. Die sollten auch reflektiert werden. Insofern ist der Lernbereich der Reflexion des Musikhörens und des Musikmachens sehr gut miteinander zu vereinen. Ich würde es nur nicht Analyse nennen, denn das richtet sozusagen den Blick ganz stark auf musiktheoretische Inhalte, die vielen Schülern so fern sind wie, wie die Entfernung zum Mond. Also die Musiktheorie-Bereich ist wahrscheinlich für die meisten Schüler das schwierigste Thema. Damit können die wenig anfangen. Man kann zwar argumentieren, so wie in Mathematik auch, da müssen halt bestimmte Tools und Methoden, Begriffe gelernt werden, um die Mathematik besser zu verstehen. Aber im Gegensatz zum Musikunterricht wird das in Mathe dann auch geübt und weitergeführt und braucht man diese Tools später. Aber manchmal hängt die Analyse und das Musiktheoretische etwas in der Luft und die praktische Anwendbarkeit fehlt. Ich würde diese einfache Formel der 3 Lernbereiche so nur eingeschränkt unterstützen, weil das ja auch danach klingen kann, dass noch fehlende Lernbereiche unter den Tisch fallen. Und dazu gehört beispielsweise Tanz und Bewegung oder Umsetzung von Musik in Malerei oder in digitale Kunst. Und es fehlt auch der Lernbereich der Produktion, also des experimentellen, kreativen Umgangs mit Musik. Insofern etwas arg schablonenartig, und insofern wäre dieser Leitsatz meines Erachtens zu flexibilisieren und zu aktualisieren.
Ja, zumal der Aspekt in jeder Stunde leicht überfordernd wirken könnte. Ich spiele Ihnen mal unseren zweiten O-Ton vor. Der ist von einem Kollegen, der an einem Gymnasium unterrichtet.
Meine Frage an Sie ist: Was ist Ihre Meinung zu künstlicher Intelligenz und wie sehen Sie den Einsatz von KI im Musikunterricht?
Ja, man könnte jetzt natürlich gezielt auf spezifische Anwendungen eingehen. Die KI ermöglicht beispielsweise in einem komplexen Song sehr schnell die Einzelstimmen zu isolieren. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, die ganz tolle Lernpotenziale auch für Schülergruppen bietet. Im Sinne von: Hört euch doch mal von diesem Song jetzt nur die Bassstimme an oder die Schlagzeugstimme oder die Gesangsstimme. Die KI rechnet euch die jeweils raus. Oder die KI transponiert diese Stimmen für euch. Oder die KI überträgt diese Stimmen für euch in ein Notenbild. Das ist fantastisch. Und sowas wäre für mich eben mit einem hohen Lernpotenzial verbunden, weil es das Lernen unterstützt und erleichtert. Andererseits eben mit 2 Klicks eine Filmmusik von 2 Minuten 38 erstellen zu lassen in dem Stil von, kann auch faszinierend sein, darüber zu reflektieren, was ist Filmmusik und was leistet die KI und was leistet sie nicht und wie gut ist die Bild- und Filminterpretation. Und es gäbe jetzt zig Möglichkeiten, über konkrete Anwendungsszenarien von KI zu sprechen. Ich finde jeweils, man sollte halt genau hingucken und die Frage klären: Wo liegt das Potenzial der KI? Was können Schüler besser? Was sollte man vielleicht mindestens begleitend auch analog erfahren, anstatt das nur machen zu lassen? Und in diesem Lernprozess stecke ich persönlich auch mittendrin.
Und eine dritte und letzte Frage.
Kann Musikunterricht aus Ihrer Sicht dazu beitragen, für mehr interkulturelle Verständigung zu sorgen und ein Verständnis für Andersartigkeit aufzubauen? Wie sollte ein Unterricht dieser Art gestaltet werden?
Also ich finde natürlich, der Unterricht kann das und der Unterricht sollte das auch. Das ist eine Forderung, die ich an den Unterricht stellen würde. Ich setze mich seit vielen Jahren sehr intensiv für das Thema Inklusion ein und eben nicht nur für Integration und habe das daher auch einen sehr breiten Kulturbegriff. Kultur im Sinne von Menschen aus anderen Lebensregionen, Herkünften, aber eben auch Kulturbegriff im Sinne von Lehr-Lernkulturen, die sehr unterschiedlich sein könnten. Der Musikunterricht ist ein idealer Ort, würde ich behaupten, um nicht nur interkulturell, sondern auch transkulturelle Erfahrungen zu machen, wie sich Musik, Menschen, Medien, Gesellschaften tagtäglich verändern, verschränken und wie Musikunterricht auch ein Abbild dieser hochkomplexen, hochdynamischen Welt und Gesellschaft sein könnte. Das ist er dann nicht, wenn ich einzelne Kulturinhalte überbetone, sei es jetzt das europäisch-zentristische Kulturgut oder sei es jetzt eine Populärkultur, aber in der Durchmischung, Durchdringung all unserer bestehenden Kulturformen habe ich als Lehrer die Möglichkeit, das durch entsprechende Praxis vorzuleben, durch Unterrichtsinhalte zu thematisieren, durch Fragen und Aufgaben zum Denken, zum Handeln anzuregen und insofern auch einen Beitrag zu leisten, dass unsere Gesellschaft insgesamt inter- und transkulturell toleranter und offener reagiert und sich verhält und sich entwickelt.
Ein anderer Schwerpunkt Ihrer Forschung liegt auf dem Bereich des Klassenmanagements und da interessiert uns besonders der Umgang mit Störungen im Unterricht. Welche Arten von Unterrichtsstörungen gibt es denn im Musikunterricht besonders häufig und worin unterscheiden sich diese Störungen vielleicht von anderen Fächern?
Ja, es ist schwierig, jetzt den Musikunterricht über alle Schulformen und Jahrgangsstufen hinweg auf eine einfache Formel herunterzubrechen. Das sind vielmehr sehr individuelle Geschehen, die da stattfinden. Und zunächst mal kann man festhalten, einen störungsfreien Unterricht gibt es nicht und wenn es ihn gäbe, dann wäre er nicht unbedingt als positiv zu bewerten. Das könnte ja auch in einem sehr strengen, sehr restriktiven Unterricht geschehen, dass man von mangelnden Störungen ausgeht. Insofern ist die Frage, was gibt es da besonders häufig, also nicht nur zu wenig untersucht, sondern auch zu allgemein. Ich meine, dass man den Blick, und das ist jetzt eine grundsätzliche Erkenntnis, zu schnell und zu oft auf die Schülerschaft richtet. Im Sinne von, der Musikunterricht wäre doch sehr störungsarm, wenn es die Schüler nicht gäbe. Aber es sind umgekehrt eben auch andere Faktoren, die den Unterricht bedingen. Und dazu gehören einerseits die Rahmenbedingungen, Zeit, Ort, Ausstattung oder Störungen auch aus dem Außenbereich des Unterrichts. Und dann ganz zentral die Lehrkraft und so weiter. Also wenn man den Blick auf diese Störungsthematik richtet, stellt man fest, wie komplex Musikunterricht eigentlich ist. Und da spielen entsprechende Vorerfahrungen der Schüler eine Rolle, unterschiedliche Erwartungshaltung, die Ausbildung von Lehrkräften, die Beziehungsgefüge zwischen den Schülerinnen und Schülern, aber auch handwerkliche Dinge wie Ausstattung oder Funktionieren von Instrumenten, von Medien eine ganz große Rolle. Ich habe damals im Rahmen meiner Dissertation eine Kategorisierung von 21 unterschiedlichen Ursachen gemacht und in vielen, vielen Lehrerfortbildungen hat sich diese Kategorisierung eigentlich als recht konsistent erwiesen. Ich bin jetzt also trotz Weiterentwicklungen von Musik und Medien zu keinen weiteren Kategorien gekommen. Aber welche dieser Störungsursachen in welchem Unterricht besonders stark auftreten, lässt sich eben nicht allgemein sagen, sondern da muss man auf den konkreten Unterricht gucken und stellt dann fest, hier in den Bereichen sind wahrscheinlich neuralgische Punkte.
Wie kann denn eine Lehrkraft angemessen reagieren, wenn zum Beispiel eben Schülerinnen und Schüler nicht mitsingen, zu laut singen oder in anderer Form das gemeinsame Singen stören?
Das sind einige Grundsatzfragen zu stellen. Beispielsweise, wer entscheidet denn darüber, was gesungen wird? Also ist das von vornherein möglicherweise eine Songauswahl, die nur durch die Lehrkraft getroffen wurde oder waren die Schüler beteiligt? Es ist schwierig, überhaupt in Schulklassen auf einen gemeinsamen musikalischen Nenner zu kommen. In manchen Klassen gelingt das gut, in manchen sind die Geschmacksvorstellungen sehr, sehr different. Also da muss man die Ausgangslage erstmal angucken. Wer wählt den Song aus und wie sind die Voraussetzungen in der jeweiligen Klasse? Und insofern müsste man vielleicht entscheiden, dass das schlicht das falsche Lied, der falsche Song ist. Ansonsten ist die Frage, wie gesungen wird. Also wer begleitet eigentlich und wie ist die Begleitung? Sind Lehrer in der Lage, stiladäquat, motivierend, mitreißend und stilspezifisch Lieder und Songs zu begleiten, sodass die auch mitreißend sind, dass die ästhetische Erfahrungen ermöglichen, dass die Schülerinnen und Schüler in der Musik sind? Dann ist es eine Frage der Methodik. Also ich habe beispielsweise in meinem Referendariat auch so einen schrecklichen Dreischritt gelernt. Man solle da erst mit Rhythmus, dann mit Melodie und ja, dann mit dem Rest weiterarbeiten. Aber was mir da als Musiker fehlt, ist ein individueller Umgang mit Lied, Gut und mit Songs. Es gibt Lieder, zu denen führt eine Brücke vielleicht über den Refrain und über den Text. Andere Songs lassen sich wesentlich besser übers Klassenmusizieren initiieren. Da kommt eine Band erst oder eine Klasse erst mal ins Bandspiel und dann zum Song. Beim dritten ist es vielleicht das Thema, das erstmal so einen reflexiven Zugang ermöglicht, um dann zum Song zu kommen. Also da muss man, finde ich, als Lehrkraft doch eher als Musiker denken und sich überlegen, wie folgt ein geschickter Zugang, sodass mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erstmal alle in so ein Tun kommen und in einen Flow und erfahren dann vielleicht auch erst am Ende der Stunde, wie der Song eigentlich heißt und der Künstler oder die Künstlerin, um die es geht. Ich glaube, dass man da methodisch von der grundlegenden Auswahl bis zum kleinschrittigen Vorgehen sehr viele Stellschrauben bedienen kann. Und letztlich, also Ihre Frage bezieht sich ja auf den Moment sozusagen, das Kind ist schon im Brunnen gefallen, es gibt Störungen, was macht man dann jetzt? Da ist man so bei der Frage, wie geht man mit Vokaldidaktik und Unterrichtsstörungen um? Also kann man beispielsweise die Sitzordnung oder Stehordnung verändern, sodass berüchtigte Personen in dem Moment nicht nebeneinander stehen und sich stören können? Oder ist es eher angedacht, dass man das jetzt mal mit der Klasse zum Thema macht? Warum stört ihr da eigentlich? Was findet ihr da lustig im Text? Oder wie ist denn die Motivation momentan zum Singen? Das kann ja auch sein, dass die verordnete sechste Stunde an einem Donnerstag schlichtweg die falsche ist. Nach 5 Stunden forderndem kognitiven Unterricht und der Mathe-Schulaufgabe in der Stunde davor, dass das für den Song Oh Happy Day jetzt gerade nicht der richtige Platz ist. Und auch sowas muss man respektieren und heißt für mich auch schülerorientierter Unterricht und Flexibilität, an der Stelle etwas anderes zu entscheiden.
Sie haben ja eben auch einen großen bunten Strauß an Störungen im Musikunterricht schon aufgemacht, die auch über das gemeinsame Singen hinausgehen können. Gibt es denn weitere Strategien, die Sie Lehrkräften empfehlen könnten, wie sie mit solchen Störungen im Musikunterricht umgehen können? Also beispielsweise, wenn Instrumente defekt sind oder zweckentfremdet werden oder sowas.
Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und das füllt dann bei mir manchmal ein oder zwei oder mehrtägige Fortbildungen. Ja, wenn Sie es gerade ansprechen, ich meine, das eine ist die vorbereitete Lernumgebung. Das ist auch ein Merkmal guten Unterrichts, dass die Dinge erstmal am Platz sind, dass die funktionieren, dass der Raum sinnvoll und ästhetisch ansprechend ausgestattet ist. Da geht es für mich schon los, denn es gibt auch aus musikalischer Sicht keinen Musiker, der einen Raum einfach nur so bespielt, sondern wir spielen mit dem Raum und mit den Möglichkeiten. Und also das erlebe ich auch in Fortbildung, dazu habe ich auch publiziert. Das Thema Musikraumgestaltung ist eine ganz wesentliche Stellschraube. Jetzt kommen SchülerInnen in diesen Raum und wollen, davon gehe ich aus, Musik machen, Musik erleben, vielleicht auch manchmal nur über Musik sprechen. Und auf dieser Ebene passiert nun ganz viel. Das hat einerseits mit der Beziehungsqualität zu tun. Das ist in einem einstündigen Fach manchmal schwierig, aber da sollte man als Musiklehrkraft jede Möglichkeit nutzen, Beziehungen auch zu vertiefen. Sei es über die Gespräche außerhalb des Unterrichts, über so ein glaubhaftes Interesse an den einzelnen Schülern im Unterricht, durch Differenzierungen, durch Gruppenarbeiten. Also das Thema Beziehung ist für mich dann ganz zentrales im Musikunterricht. Dann geht es um den Aspekt der Selbstkritik. Lehrer haben zwar studiert und machen seit Jahrzehnten Musik, aber so diese ehrliche Frage, wo sind meine Stärken und wo sind meine Defizite und wie fühle ich mich im Unterricht mit meinen Stärken und Defiziten, die muss man, glaube ich, nochmal in Ruhe klären und sollte die auch mit den Schülern durchaus offen thematisieren. Musik ist so ein weites Feld und keiner ist da Spezialist für alles, sondern immer nur für spezifische Dinge. Vielleicht kann man sich da auch Schülerexpertise holen und die auch zulassen und eben offenere Lernformen pflegen. Es gäbe jetzt wirklich sehr viel zu dem Thema Störungen zu sagen und auch überhaupt zu der Interpretation. Was sind denn überhaupt Störungen? Wer legt das fest? dass ich das Thema hier nur ankratzen kann. Ich verweise da gerne auf die zahlreichen Publikationen zu der Thematik.
Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Dreisatz. Das heißt, wir lesen Ihnen dreimal einen Satzanfang vor und bitten Sie, diesen zu ergänzen, damit wir Sie und Ihre Einstellung zum Musikunterricht noch besser kennenlernen können.
Ja, gerne.
Die Aussage, ein inklusiver Musikunterricht ist wichtig und selbstverständlich, droht aber die starken Kinder zu unterfordern,
ist falsch, weil zunächst mal auch starke Kinder sowie alle Menschen unter das Menschenrecht Inklusion fallen. Und wer davon wie profitiert, ist eine Frage der Anlage des Unterrichts, die natürlich so sein sollte, dass allen auf ihrem jeweiligen Level eine bestimmte und angemessene Förderung zuteil wird. Förderung heißt auch nicht nur eine fachinhaltliche Förderung, sondern kann auch soziale und emotionale Förderung bedeuten. Und insofern ist das, was nun stark sein soll, doch sehr unterschiedlich zu interpretieren und unterschiedlich zu sehen.
Dass musikalische Kompetenzen bei Schulleistungsmessungen wie PISA keine Rolle spielen,
ist einerseits verständlich aufgrund der Forschungslage, andererseits hochproblematisch, weil zu einem ganzheitlichen Bildungsgedanken eben auch solche Facetten des Menschen zählen, die sich ja vielleicht nicht quantifizieren, nicht hinreichend messen lassen, aber trotzdem ihre Berechtigung haben.
Eine gute Musiklehrkraft sollte immer auch eine Rampensau sein.
Ich weiß gar nicht, ob ich den Satz unterstreichen würde. Es gibt ja ganz unterschiedliche Lehrertypen und somit auch ganz verhaltene und introvertierte, die deswegen aber keinen schlechten Unterricht machen. Also ich stimme da nur bedingt zu und würde sagen, so eine Auffassung von Edutainment und auch der Begriff der Rampensau, der wird zu diesem feinen, sensiblen Umgang mit Musik zu wenig gerecht.
Bevor wir den Blick nach vorn richten, habe ich noch eine Frage. Sie wünschen sich für den Musikunterricht, so habe ich Sie verstanden, weniger Kompetenzorientierung, aber mehr Kreativitätsförderung. Ich erlebe als Musiklehrer immer wieder, wie schwer sich viele Kinder beim Erlernen von Noten tun, wenn sie selbst nicht aktiv ein Musikinstrument in ihrer Freizeit erlernen. Müssen Kinder aus Ihrer Sicht die Notenschrift überhaupt noch lernen in einer Welt, wo wir Klänge und Geräusche jederzeit digital aufzeichnen können und die erfolgreichsten Komponisten wie zum Beispiel Paul McCartney von den Beatles selber sagen, dass sie überhaupt keine Noten lesen können?
Also die Frage ist absolut berechtigt, den Sinn von Notenschrift zu hinterfragen. Ich finde, als Unterrichtsinhalt darüber aufzuklären, dass Menschen ja ein Problem haben in der Aufzeichnung von Musik und dass es da verschiedene Strategien gibt, wie man das jetzt dauerhaft festhält, was einem durch den Kopf geht, ist absolut berechtigt. Und dass man dabei auch auf die Geschichte eingeht und zeigt, wie haben Menschen das versucht, Musik zu notieren und auch die Schüler dabei Versuche machen lässt, Musik aufzuschreiben, um dann festzustellen, naja, es hat sich so ein System etabliert, nämlich unsere Notenschrift und so funktioniert das. Das halte ich für legitim. Von den Schülern zu verlangen, dass sie das gut beherrschen, macht aber aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn man damit anwendungsorientiert umgeht. Wenn man also immer wieder darauf rekurriert und wenn die Schüler den Sinn erkennen, weshalb es nun notwendig ist, eben die Notenschrift zu lernen, damit man sich selbstständig Stimmen beibringen und später miteinander musizieren kann. Und das auch nicht nur 2 Wochen und 3 Wochen nach der Unterrichtseinheit stattfindet, sondern über Jahre, dann erkenne ich den Sinn dahinter. Und das auch ja, ergänzt zu den digitalen Möglichkeiten. Wenn aber dieser anwendungsbezogene Teil ausbleibt, dann ja, kann es bei einer Information bleiben und dann setzt der Musikunterricht offenbar andere Schwerpunkte. Ich kenne auch aus meiner professionellen Musikertätigkeit weltbekannte, weltberühmte und erfolgreiche und auch virtuose Musiker, die ohne vertiefte Notenkenntnisse ihr Leben lang klargekommen sind. Und man muss ja auch hinterfragen, die Schwächen unseres Notensystems. Da lässt sich ja vieles gar nicht abbilden, was aber zentral für Musik machen und auch Musik erleben ist. Kurzum, ich habe da eine kritische Distanz dazu. Und wenn sowas in sich konsistent ist und Sinn ergibt, dann gerne Notenschrift intensiv, ansonsten eher beiläufig.
Wollen Sie noch einen dieser weltbekannten Musiker outen?
Also ich kenne sogar jemanden, der ist auf der Ebene einer Professur, also ein fantastischer, virtuoser Jazzmusiker. Und die Frage, ob der Noten spielt, hat sich sozusagen in Jahrzehnten der Musikpraxis nie gestellt. Der kennt alle Stücke, hat sich die auditiv drauf geschafft, auch die entsprechende Instrumentaltechnik und unterrichtet heute erfolgreich Studierende. Aber ich glaube, den Namen nenne ich jetzt besser nicht. Das kriegen die Studenten dann schon raus, die es betrifft. Und für alle anderen ist es vielleicht erhellend, dass es auch solche Wege gibt.
Was ist für Sie ganz grundsätzlich in drei Schlagworten guter Musikunterricht?
Ein Musikunterricht, der zunächst mal den Raum gibt und Raum optimiert. Und mit Raum meine ich jetzt nicht nur den physischen Raum, sondern auch den gedanklichen, ästhetischen, kreativen Raum. Zweitens würde ich sagen, nachdem es ja um Musik geht, ein Ort, in dem ästhetische Erfahrungen zentral sind, ästhetisch-musikalische Erfahrungen. Und drittens ein Ort, ein Raum, in dem die darin beteiligten Menschen die zentrale Rolle spielen, der also im weitesten Sinne inklusiv ist. Kurz nochmal die Formel, also der Raum, in dem Raum befindet sich Musik, das Ästhetische, befinden sich aber auch Menschen. Und wenn das sozusagen in Übereinstimmung, in Einklang miteinander ist, würde ich von einem guten Musikunterricht sprechen.
Und wo sehen Sie die zukünftigen Herausforderungen des Fachs? Also in welche Richtung könnte sich der Musikunterricht Ihrer Meinung nach in den kommenden 10 Jahren entwickeln?
Ja, die größte Bedrohung sehe ich momentan darin, dass bildungspolitische Entscheidungen gegen das Fach getroffen werden und somit Schule dem Wortsinne nach auf etwas reduziert wird, was das Wort Schule nie bedeutet hat. Schule, also wenn man der Etymologie glauben darf, bedeutet im Ursprung freie Zeit und Muße. Und wir erleben ja genau das Gegenteil. Schule als Durchlauferhitzer, Schule durch PISA bestimmt, sehr stark kognitiv wettbewerbsorientiert, wo das Ästhetische und die Wahrnehmung völlig unter den Tisch fällt. Und das halte ich für eine riesengroße Bedrohung und ein riesengroßes Missverständnis auch des Begriffs Bildung. Wir haben alle einen Bildungs- und Erziehungsauftrag, und wenn man Bildung allein auf bestimmte Verstandesfächer oder Hauptfächer reduziert und die ästhetischen Erfahrungen außer Acht lässt, hat das auch einen gesellschaftlichen Impact. Inhaltlich sehe ich die Veränderungen in der Musik, in Bezug auf künstliche Intelligenz als große Herausforderung. Also die Digitalität wird den Musikbegriff weiter wandeln und wird Lehrer und Schüler auch stark befassen. Und ich glaube, dass man so die Grundsatzfrage, was war denn bisher im Lehrplan und was muss zukünftig drinstehen, nochmal ganz intensiv führen muss. Also lässt es sich mit anderen Worten heute noch rechtfertigen, dass sich jeder mit den großen Meistern beschäftigt haben muss, oder muss man anerkennen, dass sich Musikgeschichte eben fortschreibt und dass damit auch diese herkömmlichen Pfeiler, klassischen Pfeiler des Musikunterrichts möglicherweise an Bedeutung verlieren?
Wir haben heute erfahren, wie Schülerinnen und Schüler auf den Musikunterricht blicken. Außerdem haben wir aus der Perspektive von Musiklehrkräften auf die große Herausforderung Unterrichtsstörungen geschaut. Wir haben viele interessante Impulse und praktische Tipps erhalten, wie man darauf angemessen reagieren kann. Und wir haben erfahren, was für Sie, Herr Eberhardt, einen guten Musikunterricht ausmacht. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen vielmals für die anregenden Fragen.
Auch ich bedanke mich ganz herzlich für das Teilen Ihrer Sicht auf die neueren fachdidaktischen Entwicklungen im Fach Musik. Ich weiß jetzt, dass Notenlesen nicht alles ist. Auf Wiedersehen und vor allem auf Wiederhören. Weiterführende Hinweise ausgehend von unserem Gespräch finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns über Anregungen und Kritik. Mailen Sie bitte an transfer@qua-lis.nrw.de.
Hören Sie auch gerne in unser Podcast-Angebot Studiencheck – Schulforschung auf den Punkt rein. Dort stellen wir aktuelle empirische Studien vor und diskutieren sie mit den Forschenden. Es verabschieden sich Johanna Gesang
und Oliver Geister.
Auf Wiederhören!